Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Unsere Predigtreihe fängt mit dem Titel an: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Kleine Randbemerkung, ich habe mir dann so gedacht, naja, eigentlich müsste das ja heißen, schlechte Zeiten, gute Zeiten. Warum? Weil ich finde, wir als Kinder Gottes, für uns gilt generell, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Einer hat aufgepasst. Super. Ja, deswegen meine ich eigentlich, aber gut, egal, auf jeden Fall geht es um Esther und es geht im Prinzip darum, wie man durch die verschiedenen Herausforderungen im Leben gut durchkommt und sich dabei möglichst auch noch der Plan Gottes in unserem Leben erfüllt. Und heute an diesem ersten Teil werden wir dazu drei wichtige Lektionen lernen. Jede gute Predigt besteht aus drei Punkten, ne? Drei wichtige Lektionen lernen, die uns da hoffentlich in der Richtung weiterhelfen. Ja, Esther, ich weiß nicht, wer es weiß, aber Esther bedeutet übersetzt Stern. Und Sterne leuchten ja eher, wenn es dunkel ist. Das ist klar, ne? Und das hat auch eine geistige Bedeutung in unserem Fall mit der Esther aus der Bibel. Aber zuerst hieß die Esther ja gar nicht Esther, sondern Hadassah. Das war der Name, den ihre jüdischen Eltern ihr gegeben hatten. Und Hadassah bedeutet Myrrenzweig. Gut, können wir jetzt nicht mehr so viel mit anfangen, aber Myrrhe war damals im Altertum eine sehr wichtige und sehr, sehr teure Heilpflanze. Und meistens war es ja so, dass in der biblischen Zeit Namen, die Eltern ihren Kindern gegeben haben, auch eine prophetische Bedeutung hatten. Und dass Hadassah hieß, das sollte sich auch später zeigen tatsächlich, dass etwas mit Heilung auch zu tun hatte im weitesten Sinne. Ja, der Name Esther kam dann erst später dazu, das war praktisch ihr persischer Name. Und Esther wurde zusammen, ich habe euch eine Karte mitgebracht, und dass wir einfach sehen, wie groß das persische Reich damals war. Also Esther war mit ihrem ganzen Volk, beziehungsweise sie damals noch nicht, vor 70 Jahre zuvor unter König Nebukadnezar aus Israel verschleppt nach Babylon unter genau dem Nebukadnezar. Und mittlerweile hatten aber eben die Perser die Babylonier besiegt. Und 539 vor Christus war das. Und die Perser hatten den im Exil lebenden Juden jetzt erlaubt, zurückzugehen in ihr Land, um Israel wieder aufzubauen. Ja, und 538 vor Christus, das ist da, wo unsere Geschichte auch begonnen hat, machten sich unter Serubabel, das ist so ein Nachfolger von David, ein erster Trupp Juden auf, nach Israel zurückzugehen. Das war aber zu der damaligen Zeit eine große Herausforderung. Und wenn ihr auch seht, wie weit das ist, die lebten da Babylon, Susa und mussten bis Juda zurück. Also es war eine große Herausforderung und nicht alle Exiljuden waren dazu bereit, das dann auf sich zu nehmen. Und nicht dabei, bei diesem ersten Trupp war offensichtlich Esthers Familie damals gewesen. Als die uns eben vorliegende Geschichte mit Esther begann, da war die Esther so ungefähr 15 Jahre alt. Und wir lesen in der Bibel, dass sie vollweise war. Das heißt, sie hatte früh schon als Kind Mama und Papa verloren. Und ihr älterer Cousin Mordechai hat sie dann als Tochter adoptiert. Sie lebte also mit ihrem Adoptivvater Mordechai. Woran und warum jetzt die Eltern gestorben waren, das wissen wir nicht, aber wir können uns vorstellen, dass das keine so leichte Kindheit war, die Esther da hatte. Ja, und jetzt war sie 15 Und liebe Mädels, viele Mädchen, aber mit 15, na, ihr da hinten, waren die damals schon im heiratsfähigen Alter, mit 15, ja. Und meistens war es zu der damaligen Zeit so, dass die Eltern die Ehen für ihre Kinder arrangierten. Und die jungen Leute hatten da damals eher wenig Mitspracherecht. Wir können uns gut vorstellen, dass auch der Mordechai als fürsorglicher Stiefpapa für seine Stieftochter Esther schon jemanden gefunden hatte aus der weiteren Verwandtschaft. Ne? Meistens versuchte man, eine gute Partie zu finden für das eigene Töchterlein. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Mordechai da auch schon jemanden hatte. Ja, und dann kam alles ganz anders. Der König Xerxes oder Ahasverus, ja, der König jedenfalls, der da regierte, suchte eine neue Frau, ne, für sich. Und um ihm die Wahl irgendwie, um ihm da behilflich zu sein, hatte man dann beschlossen, dass sämtliche Mädels im heiratsfähigen Alter, die in Susa und in der Umgebung lebten, also in der Stadt, einkassiert wurden und zum König gebracht wurden. Also nicht direkt zu ihm, sondern erstmal in den Königshof. Das wäre jetzt toll, wenn das weitergehen würde. Es geht nicht. Wir lesen also jetzt Esther 2, 5 bis 8. Nun lebte in der Burg Susa ein Jude namens Mordechai, ein Sohn Jairs vom Stamm Benjamin, der ein Nachkomme von Kesch und Shemi war. Seine Familie war zusammen mit König Rehonja von Juda und vielen anderen Israeliten vom babylonischen König Nebukadnezar aus Jerusalem verschleppt worden. Was machst du da hinten, ne? Die ganze Zeit? Mordechai hatte eine Cousine mit Namen Hadassa, auch Esther genannt. Er war ihr Vormund, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Die junge Frau hatte eine schöne Figur und ein hübsches Gesicht. Nach dem Tod ihrer Eltern nahm Mordechai sie in sein Haus und zog sie wie eine eigene Tochter auf. Als auf Erlass des Königs hin viele junge Frauen in der Burg Susa unter der Aufsicht von Hegai versammelt wurden, wurde auch Esther an den Königshof gebracht und in die Obhut des Haremswächters Hegai gegeben. Tja, ist das nicht der Traum eines jeden jungen Mädchens? Einmal Prinzessin sein. Ja, und jetzt nicht nur Prinzessin, sondern sogar Königin. Nicht nur irgendeine Königin, sondern Königin des mächtigsten Mannes der Welt, der damaligen Welt, ne? Wow. Ist es super? Wenn du an Esthers Stelle gewesen wärst, hättest du dich jetzt gefreut? Ist das nicht eine Wahnsinnskarrierechance? So, mal eben, sowas, Königin. Wärst du dankbar gewesen über so eine Chance? Hättest du das toll gefunden? Wie hat sich wohl Esther gefühlt? Ehrlich, ich glaube nicht, dass sie sich so sehr gefreut hat. Ich glaube, Esther war schockiert. Man muss sich das mal vorstellen. All ihre persönlichen Träume über den jüdischen Jungen, den ihr Papa für sie rausgesucht hatte. Und diese Träume, eine Familie da zu kriegen, in ihrer Community, alles wie eine Seifenblase zerplatzt. Jetzt fand sie sich von jetzt auf gleich, ohne dass sie gefragt wurde, wieder in einem Gewusel von vielen, vielen jungen Mädchen, da in so einem Harem, und sollte auf etwas vorbereitet werden. Die wichtigste Frage war, wie würde es jetzt weitergehen? Wir lesen in Esther 2, Vers 12, dass die Mädchen nach einem Jahr Vorbereitung nach und nach für eine Nacht zum König gebracht wurden. Und der König hat dann in dieser Nacht entschieden, ob eine von denen eben seine neue Frau werden sollte oder nicht. Hopp oder top. Dazwischen gab es gar nichts. Top. Wenn er sich jetzt nicht für eine von den Mädchen entschieden hatte, was meint ihr, durften die dann wieder nach Hause gehen? Würden wir in unserem heutigen westlichen Denken, ne? Weil sie waren es ja jetzt nicht. Nein, das ging natürlich nicht. Denn sie waren ja dann keine Jungfrauen mehr. Und deswegen mussten diese Mädchen, die nicht erwählt wurden, lebenslang ins Harem der Nebenfrauen. Krass, oder? Ich versuche nochmal zu drücken. Ha, huch, jetzt ist es zu weit. Doch. Genau. Wir lesen, wenn die Zeit gekommen war, dass die Mädchen zum König gehen sollte, durfte sie sich wünschen, was sie aus dem Harem in den Palast des Königs mitnehmen wollte. Es wurde ihr alles gegeben. Jetzt klappt's endlich. Am Abend ging sie dann zum König hinein und am nächsten Morgen dann in den zweiten Harem, das, was ich gerade gesagt habe, wo die Nebenfrauen des Königs wohnten. Dort stand sie unter der Aufsicht von Schargas, einem anderen Eunuchen des Königs. Niemals ging sie wieder zum König. Toll. Es sei denn, sie hatte dem König besonders gefallen und er ließ sie beim Namen rufen. Das war ja wohl klar, dass jede von denen dann Königin werden wollte, oder? Und man kann sich vielleicht auch vorstellen, dass der Neid und die Konkurrenz stärker waren als die Freundschaften in dieser Zeit, in diesem Harem. Und für Esther war es besonders schwierig, weil sie niemandem sagen sollte, dass sie Jüdin war. Also das hatte Mordechai ihr aufgetragen. Vorher sag bitte nicht Bescheid, dass du Jüdin bist. Ich vermute, dass der Mordechai um ihr Wohl besorgt war, weil die Juden damals da im Exil immer noch so ein bisschen den Ruf vielleicht von den besonderen Exilanten hatten, die ja auch an diesen Götzenfeiern nicht teilnahmen und immer ein bisschen für sich waren. Und um ihr da jetzt keinen Nachteil dadurch zu erschaffen, hat er wahrscheinlich zu ihr gesagt, sag einfach nicht, dass du Jüdin bist. Also war es für sie nochmal doppelt schwer. Dort in dieser Zeit, in diesem Harem. Hier, ihr Lieben, ist unsere erste Lektion. In der Herausforderung Vertrauen. Wenn ich jetzt mir das so überlege, wenn ich mich da so reinversetze, ihr euch vielleicht auch mal in diese Situation, ehrlich, ich wäre die Verzweiflung pur gewesen. Ganz ehrlich. Erstens mal, wie minimal klein wären denn wohl die Chancen, dass gerade jetzt der König ausgerechnet da sich für sie entscheidet, sozusagen. Ne? Und selbst wenn er sich für Esther entscheiden würde, was wäre das dann für ein Leben? Nie wieder zurück? Sie könnte nie wieder zurück in ihre Community, zu ihren Nachbarn, zu ihren Freunden, nie wieder zu ihrem Stiefpapa, nichts. Warum? Kennst du das? Kennt ihr das auch, diese Warum-Fragen? Herr, warum gerade ich? Warum gerade jetzt? Warum dieses? Warum jenes? Ganz ehrlich, diese Warum-Fragen führen meistens zu nichts, oder? Habt ihr das auch schon mal? Wart ihr auch schon mal an dem Punkt? Warum? Warum? Du kommst nicht weiter an dem Punkt. Es ist im Prinzip so, als würdest du ein einzelnes kleines Puzzleteilchen in der Hand halten. Ich dachte, ich hätte eins dabei. Da. Ein kleines Puzzleteilchen. Und wie du das Puzzleteilchen auch drehst und wendest, so richtig viel erkennen kannst du darauf nicht. Also außer auf meinem jetzt, da sieht man ein Hasi. Aber normalerweise, wenn du jetzt so ein Puzzle vorstellst, ja, und so ist es manchmal im Leben, man hält so sein Puzzleteilchen in der Hand und denkt sich, macht jetzt nicht so richtig viel Sinn, warum, ne, mache ich das jetzt hier durch oder warum ist dieses oder jenes. Und erst, wenn du dein Puzzleteilchen in seine Lücke gebracht hast, dann ergibt es ein schönes, großes, ganzes Bild. Im Rückblick, wohlgemerkt. Ne? So ist es auch in Esthers Leben geschehen. Im Rückblick konnte sie dann und können wir heute erkennen, dass Gott einen wunderbaren Plan verfolgte, und zwar sowohl für Esther als auch für ihren Schwiegervater, als auch für das ganze Volk. Ja, bloß zu dem Zeitpunkt in Kapitel 2 hatte Esther nur das eine kleine Puzzleteilchen in der Hand, und das gab für sich gesehen nicht so richtig viel Sinn. Die Situation war schwierig, ne? Sie war in der Vorauswahl zur zukünftigen Königin eines gottlosen Königs. Warum? Wofür sollte das bitte schön gut sein, dass sie jetzt mit einem gottlosen König da verheiratet werden sein sollte, wenn überhaupt? Es gab aber auch die sehr reale Gefahr, dass sie nicht erwählt werden würde zum König. Und dann, lebenslang mit anderen Weibern in einem Harem leben. Bachelor forever. Yes! Super! Wenn ich mir das vorstelle, oha. Es musste sich mal ganz ehrlich wie eine Strafe anfühlen, oder? Nur, für was? Was hatte Esther verbrochen, dass sie das jetzt, dass sie in dieser Situation sein musste? Hatte Esther nicht schon in ihrem so jungen Leben so viel mitmachen müssen? Hatte sie nicht Mama und Papa so früh verloren? Das war so ein tiefer Schmerz in ihr. Musste sie nicht mit ihrem Volk zusammen im Exil leben? Sie durften, das war schwer für die Israeliten, hundertprozentig damals, wollte ich nicht unbedingt, ne? So in so einer fremden Kultur und du findest das alles, solltest, ne? Also das war eh doch schon schwierig genug. Ja, toll, und jetzt das noch. Jetzt noch in dem Vorauswahl zur Königin. Hier, ihr Lieben, folgt unsere zweite wichtige Lektion, die wir lernen können. Erste Lektion, vertraue Gott in deinen Herausforderungen. Zweite wichtige Lektion, mit Gottes Möglichkeiten rechnen. Und gucken wir uns das an. War Esther, wir hätten es wirklich verstanden, aber war Esther in dieser Situation vorwurfsvoll und bitter, ne, Gott gegenüber? Hätte sie ja wohl echt sein können. Der Bibeltext sagt uns das nicht so explizit, aber ich bin sicher, die Antwort lautete nein. Esther hatte bestimmt Angst, das kann ich mir gut vorstellen. Esther war vielleicht auch verzweifelt mal zwischendrin in diesem ganzen Jahr, wo sie sich da vorbereiten sollte, ne, auf die Begegnung mit dem König. Aber ich glaube, Esther war nicht vorwurfsvoll und bitter. Und wisst ihr was? Ich glaube sogar, es gab einen ganz bestimmten Punkt, da konnte Esther die Situation annehmen. Und ihr Lieben, das finde ich so herausfordernd, oder? Wenn du in einer schweren Situation stehst, ne, das auszuhalten ist ja schon, aber das auch noch annehmen für dich, so eine Situation annehmen, sagen, okay, alles klar, ich bin jetzt hier drin, ich mache jetzt das Beste raus. Das finde ich richtig, richtig gut. Und wie komme ich darauf? Ich finde, wir können das aus einem bestimmten Satz herauslesen. Hier nochmal der Bibeltext, Esther 2, 13 und 15. Also, wenn die Zeit gekommen war, dass das Mädchen zum König gehen sollte, jetzt pass auf, durfte sie sich wünschen, was sie aus dem Harem in den Palast des Königs mitnehmen wollte. Es wurde ihr alles gegeben, Vers 15, als Esther an der Reihe war, zum König zu gehen, verlangte sie nichts mitzunehmen. Außerdem, was Hegai, der oberste Eunuch des Harems, ihr vorschlug. Sie erwarb sich Gunst bei allen, die sie sahen. So, also, die durften zu der Nacht der Nächte, wenn sie an der Reihe waren, durften sie etwas mitnehmen. Keine Ahnung, was werden die wohl mitgenommen haben? Ein Talisman, ihre Amulette, Schmuck, vielleicht einen kleinen Schoßhund, irgendwas. Esther brauchte nichts davon. Nichts, außer dem, was sie jetzt was üblich war, ne? Und vielleicht, wisst ihr was, vielleicht war das genau das, was den König so beeindruckt hat. Da kam ein Mädchen zur Tür rein, ohne Schnick und ohne Schnack. Einfach so, wie sie war, ohne Klinker und Klunker und Prunk und irgendwas. Esther war einfach nur sie selbst. Und wisst ihr, ich glaube, es war diese Schlichtheit und diese Würde und diese ganz besondere Ausstrahlung, die Esther hatte, die aus ihrer Beziehung zu Gott kam, und das hat den König geflasht. Auf der Stelle, auf den Fuß weg, war er verliebt. Und nicht nur der König, sondern alle, lesen wir in der Bibel, die sie sahen, waren beeindruckt. Das lesen wir Vers 16 und 17. Esther wurde am 10. Monat, dem Monat Tebet, im 7. Jahr seiner Herrschaft, zum König Ahasverus, also auch genannt, in den königlichen Palast gebracht. Der König liebte sie mehr als alle anderen Frauen. Sie erwarb sich mehr Gunst und Liebe als die anderen Jungfrauen. Und deshalb setzte Ahasverus ihr die Königskrone auf und machte sie an Vastis Stelle zur Königin. Ha! Esther hätte, wie gesagt, alles Mögliche mit zum König nehmen können, um ihn zu beeindrucken, ne? Oder um ihn von sich zu überzeugen. Und ihr Lieben, Esther verzichtete auf diese Hilfsmittel. Sie handelte, auch wie wir später sehen werden, in völligem Vertrauen auf die Möglichkeiten Gottes, auf Gottes Weisheit und auf Gottes Kraft. Das hat mich erinnert an den Apostel Paulus. Der hatte auch ganz ähnliche Strategie. Als der Paulus nach Korinth kam und da hatte er den Auftrag, eine Gemeinde zu gründen, so da hat er dann die Korinther da getroffen, da hätte der Paulus, weil er ja ein studierter Mann war, versuchen können, so ne, aus seinem ganzen Wissen heraus die Korinther zu überzeugen. Und später schreibt er dann, das hätte ich machen können, das habe ich aber nicht. Das habe ich gar nicht gemacht. Und dann schreibt er später, ich war bei euch mit Furcht und vielem Zittern. Nur ganz kurz der eine Bibelvers. Und da sagt Paulus, und meine Rede und meine Predigt bestand nicht aus Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und da habe ich gedacht, wow, was für eine entscheidende Lektion für uns in unseren Herausforderungen. Sowohl wenn wir anderen zu Jesus einladen wollen, als auch überhaupt generell in unseren Herausforderungen. Dieses Vertrauen auf die Erweisung des Geistes und der Kraft. Und soll ich euch was sagen? Bei mir ist da noch ziemlich viel Luft nach oben. Erweisung des Geistes und der Kraft. Ich möchte da gerne hinkommen. Ich möchte da gerne hinkommen, dass, wenn Gott mich für etwas beauftragt, egal was es ist, dass ich das erlebe. Boah, das wäre doch was, oder? Erweisung des Geistes und der Kraft hört sich gut an, ne? Ich finde, hört sich besser an als so meine eigenen kleinen Möglichkeiten. Und da glaube ich, dass wir das lernen können. Es führt uns auch gleich zu Punkt 3. Die dritte wichtige Lektion. Ist das nicht genial? Ich bin schon bei Punkt 3 und wir haben nur 3. Also, der Fingerzeig Gottes erkennen. Den Fingerzeig Gottes erkennen. In deiner Herausforderung. Denn außer dem Vertrauen in Gott und in seine Möglichkeiten gab es noch etwas, das Esther half, gut durch diese Zeit der Prüfung zu bekommen. Und das war, den Fingerzeig Gottes zu erkennen. In dieser ganzen schwierigen und turbulenten Zeit der Vorbereitung auf diesen einen Tag X konnte Esther Gottes und seine Hilfe erkennen. Und das will ich euch verraten, das waren zwei wichtige Hinweise, die Gott ihr gegeben hat. Hinweis Nummer 1. Mordechai war immer in ihrer Nähe. Ja, das ist doch super, ne? Esthers Stiefvater Mordechai hatte aufgrund seiner beruflichen Stellung am Königshof nämlich die Möglichkeit, immer sich in der Nähe des Frauenhauses aufzuhalten. Ihr müsst euch vorstellen, So eine Burg war natürlich abgeriegelt. Das war ja logisch, dass Otto Normalverbraucher da schon mal gar nicht hinkam. Aber Mordechai hatte diese Möglichkeit. Wir lesen in Esther 2, 21, Mordechai war im Tor des Königs. Und das, ihr Lieben, ist ein Begriff dafür, dass Mordechai entweder ein Richter war vom Beruf oder einen hoher Beamter. In jedem Fall war er da praktisch beruflich beschäftigt und deswegen hatte er diese Möglichkeit, dort sich in der Nähe des Frauenhauses aufzuhalten. Dann kannte er natürlich aufgrund seiner beruflichen Stellung einige Leute, die da gearbeitet haben, einige Diener. Und was glaubt ihr, was er gemacht hat? Er hat denen natürlich Zettelchen mitgegeben für Esther. Kleine Briefchen, ne? Das war so die Vorstufe von WhatsApp-Schreiben. Aber es konnte ja nur sie lesen. Genau, also es gab auf jeden Fall, das sollte Ihnen auch später noch zu wirklich eine große Hilfe sein, diese Kommunikationswege. Esther hat es gewusst, dass ihr Stiefpapa da in der Nähe ist und sich nach ihr erkundigt und mit Sicherheit für sie betet. Und das war ein Fingerzeig Gottes für sie. Das war ein ganz großer Trost. Und ich glaube, das ist wichtig für uns zu sehen, dass wir nicht alleine sind. Du bist nicht alleine. In deiner Herausforderung bist du nicht alleine. Gott hat uns zusammengestellt als Gemeinde. Und wir sollen einander ermutigen und füreinander da sein. So hat sich Gott das gedacht. Und an unserer Einheit wird die Welt erkennen, dass wir Gottes Kinder sind. Und da sollten wir daran arbeiten, an unserer Einheit. Und diese Erkenntnis, wir sind nicht alleine, sondern wir sind miteinander. Gott lässt dich in den Herausforderungen nicht alleine. Und das Zweite, der zweite wichtige Fingerzeig für Esther war, Esther kam in die Top 10. Und zwar sofort. Es war eine besondere Fügung Gottes, dass Esther gleich am Anfang aufgrund ihrer Schönheit in eine Art Vorauswahl unter die Top 10 kam. Das ist natürlich super, ne? Das lesen wir. Esther 2, Vers 9. Sie gefiel ihm, wem denn? Dem Palastvorsteher, der für die Auswahl zuständig war. Und sie erwarb sich seine Gunst. Er, also der Palastvorsteher, ließ ihr besonderes Essen servieren und tat alles, um ihre Schönheit durch sorgfältige Pflege zu vervollkommnen. Darüber hinaus stellte er ihr 7 auserwählte Dienerinnen aus dem Palast des Königs zur Verfügung und wies ihr und ihren Dienerinnen die beste Wohnung im Harem zu. Wow! Aufgrund dieser besonderen Fügung konnte Esther erkennen, dass Gott einen Plan hatte. Ja, dass er da war. Die Chancen, zur Königin erwählt zu werden, waren zumindest etwas höher jetzt. Weil es war klar, dass es wahrscheinlich eine aus den Top 10 sein würde. Und seitdem sie im Luxuscamp wohnen konnte und nicht wie alle anderen da in dem Basiscamp, krass, seitdem waren natürlich ihre Chancen nochmal gestiegen, weil sie auch diese besonderen Schönheitsbehandlungen und dieses besondere Essen bekam. Also können wir sehen, wie Gott auch da seinen Finger drin hatte. Ähnlich ging es auch Josef aus dem Alten Testament, als er von seinen Brüdern als Sklave an den Hof des Pharao verkauft wurde. Weil Josef Gott vertraute und in seiner Situation nicht verzweifelte, sondern Gott gedient hat, treu in seiner Gabe, nämlich Träume zu deuten, deswegen hat er eine dermaßen Ausstrahlung bekommen, dass er es am Ende nach ganz oben schaffte, zur rechten Hand des Pharao. Das ist doch Wahnsinn, oder? Was hatten Esther und Josef gemeinsam? Sie haben beide auf Gott vertraut, und zwar auch in den schwierigen Umständen. Wie kamen sie zu diesem tiefen Vertrauen Gottes? Sie hatten diese sehr persönliche Beziehung zu Gott und waren sich Gottes Nähe und seiner Fürsorge die ganze Zeit überbewusst und seiner Führung. Und das finde ich interessant, auch Josef erlebte in dieser Zeit, wo er im Gefängnis sein musste, die Gunst, hatte er so Gottes Segen erlebt, erlebte, dass er Gunst bekam in den Augen des Gefängnisaufsehers, dass er zu persönlich besseren Haftbedingungen gelangt. Ne? Ganz kurzer Bibelvers, 1. Mose 39, 22 und 23, der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Und alles, was man dort tat, das veranlasste er Josef. Krass, oder? Josef durfte Reformen im Strafvollzug durchführen. Und die waren hundertprozentig sehr nötig zu der damaligen Zeit. Und ist es nicht toll, dass der Oberste des Gefängnisses Josef die ganze Orga überlassen hatte? Josef hatte einfach alles gemanagt in dem Gefängnis. Und das finde ich schon enorm, oder? Ich finde, es ist auch so eine Ermutigung für uns zu sehen, dass ja, manchmal ist es eine schwierige Situation, in der Gott uns stellt, aber es ist auch immer eine Chance. Also wenn du in eine Schwierigkeit hineingehst, in eine Herausforderung, dann kannst du es entweder als Katastrophe angucken oder als Chance. Als Chance, Gott zu dienen, Gott treu zu sein. David konnte sagen, weil der Herr ist mein Hirte und wenn ich wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das wusste er, weil er vorher erlebt hatte, wie Gott ihn an frische Wassern und zu grünen Auen geführt hat. Und wenn du gerade auf ein finsteres Tal zugehst oder befürchtest, auf ein finsteres Tal zugehen zu können, dann erinnere dich daran, dass Gott bei dir ist, dass du schon frische Wasser hattest und grüne Auen mal in deinem Leben und dass er auch jetzt dir treu sein wird. Dein Puzzleteilchen, was du allein in der Hand hast, macht vielleicht jetzt gerade keinen Sinn. Aber wenn du treu bist und es einfügst, dann wirst du sehen, wie es ein großes Ganzes ergibt. Esther hat es so erlebt in ihrem Leben, wie Gott ihr da geholfen hat, wie sie wirklich zur Königin geworden ist. Und wir werden sehen, wie es mit ihr weiterging. Ich habe gedacht, es passt. Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns in unseren Herausforderungen nicht alleine lässt. Du stellst uns zusammen und du selber bist bei uns und zeigst uns das auch immer wieder. Bitte hilf uns doch, wenn wir in der Herausforderung stehen, dass wir deine Fingerzeige erkennen können, dass wir lernen, deine Möglichkeiten zu sehen und in deinen Möglichkeiten zu operieren, in den Erweisungen des Geistes und der Kraft. Ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, einfach in dieser Ausrüstung vorwärts zu gehen. Und selbst wenn wir nur ein kleines Puzzleteilchen jetzt sehen können, schenk uns diesen Blick auf das große Ganze, dass du am Ende alles gut zusammenfügst und dass es ein gutes Ende nehmen wird. Danke dafür, dass du jeden Einzelnen von uns liebst. Amen.